Und ich spreche jetzt mit Michel Friedmann, seit Jahrzehnten Teil der deutschen Öffentlichkeit, war mal stellvertretender Präsident des Zentralrats der Juden, ist mittlerweile vor allem Publizist. Und er hat seit über 10 Jahren eine eigene Gesprächsreihe im Berliner Ensemble, diskutiert dort mit Künstlern, mit Politikern, mit Wissenschaftlern über die großen Fragen unserer Zeit. Und heute Abend wird es da um die Bundestagswahl gehen und die Frage nach freien Wahlen. Und wie Michel Friedmann auf die Wahl heute Abend blickt, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Guten Morgen, Herr Friedmann.
Guten Morgen.
Ihr Thema heute Abend ist ja freie Wahlen. Das klingt fast, als würden Sie befürchten, dass die Wahlen hier in Deutschland frei sind. Sind Sie bedroht?
Also die freien Wahlen sind in diesem Jahr so frei, wie sie immer waren seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben strukturell immer noch und eine wunderbare Demokratie, eine funktionierende, der Rechtsstaat, das Parlament, das dann wiederum seine Regierung wählt, das Bundesverfassungsgericht, eigentlich etwas ganz, ganz Großartiges. Aber diese Wahlen sind bereits, was das Wahlergebnis sein könnte, eine bedrohliche Wahl. Denn wenn die Umfragen stimmen und fast jede und jeder Fünfte eine Partei wählt, die die Demokratie und damit die freien Wahlen zerstören will, dann ist das keine Quantité negligeable mehr, sondern eine sehr ernsthafte Bedrohung. Sie ist umso mehr eine Bedrohung, weil diese Partei die Würde des Menschen als antastbar erklärt, weil sie den Rechtsstaat verändern will und weil sie vor allen Dingen wieder etwas einführen will, was wir uns ja versprochen haben, nach 45 nie mehr passieren lassen zu wollen, nämlich, dass ein Mensch oder eine Partei bestimmt, ob ein anderer Mensch ein Mensch sein kann. Thema Remigration. Und gleichzeitig ist diese Wahl auch deswegen so eine Schicksalswahl. Ich benutze diesen Begriff, weil in den letzten 3 Jahren das Vertrauen durch die letzte Koalition bei der Bevölkerung in Politik deutlich gesunken ist. Und wenn wir jetzt eine Regierung, welcher Farben auch immer, haben werden, die nicht in der Lage ist, dieses Grundvertrauen wieder zu stärken, wir 2029 unter Umständen vor einer Situation stehen, wo die Autoritären, die Demokratiefeinde einen weiteren Zuwachs an Stimmen bekommen können.
Also das ist ein Appell an die Politiker, höre ich bei Ihnen raus, aber vielleicht auch an uns Bürgerinnen und Bürger. Darum wird es ja auch gehen in Ihrem Gespräch heute Abend. Was können wir tun? Was können wir denn tun, außer demokratiefeindlichen Parteien keine Stimme zu geben?
Ja, man kann es vielleicht umgekehrt machen. Wir können die Demokratie wieder mit Leidenschaft vertreten und verteidigen. Was gibt es denn Schöneres, als in ein Theater zu gehen und der Intendant und die Schauspielerinnen bestimmen, die Regisseure, was passiert, und nicht ein Kulturstaatssekretär? Was gibt es denn Schöneres, in Buchhandlungen zu gehen und Bücher zu kaufen? In Amerika beispielsweise ist vorgestern ein Buch von Julianne Moore, der Oscar-Preisträgerin, verboten worden. In allen US-Militärschulen darf es nicht mehr gelesen werden. Sommersprossen ist übrigens das gefährliche Buch. Da geht es um ein Kind, das Sommersprossen hat und gedemütigt und gemobbt wird. Was gibt es denn Schöneres, als in der Tat frei wählen zu können? Was gibt es Schöneres, als Herrn Scholz dauernd zu kritisieren und keine Angst zu haben, bestraft zu werden? Also mein Appell an uns alle ist Leidenschaft für die Demokratie, und das bedeutet in einer freien Gesellschaft Verantwortung übernehmen, wieder in die Parteien zu gehen, sich wieder zu politisieren, sich wieder zu engagieren, von mir aus auch in diesem wunderbaren Ehrenamt, das einzige übrigens, was in Deutschland immer noch wirklich vorzüglich funktioniert. Ich möchte in dieser Freiheit weiterleben, ich möchte meinen Mund aufmachen, ich möchte auch manchmal Blödsinn sagen, aber deswegen nicht ins Gefängnis müssen.
Da sind Sie nicht der Einzige. Das ist interessant, dass Sie sagen, dass wir auch in Parteien eintreten könnten zum Beispiel. Sie sind gerade aus der CDU ausgetreten, weil die CDU eben mit der AfD zusammen abgestimmt hat für einen Antrag auf Asylrechtsverschärfung. Ein klares Zeichen von Ihnen. Man könnte vielleicht aber auch fragen, ne, braucht die Partei nicht gerade jetzt differenzierte Stimmen wie die Ihre, oder haben Sie wirklich den Glauben an die Vernunft dieser Partei verloren?
Ich will das sehr deutlich sagen. Ich bin nicht ausgetreten, weil das Programm mich stört. Das Programm hat immer noch eine Mehrheit von 50,01% bei mir. Wobei, wenn ich sage, das Programm, das sehr differenziert gesehen wird, es gibt Teile in diesem Programm, die unterstütze ich mehr, andere weniger. Aber am Ende ist das nicht der Grund, sondern es geht um etwas sehr Grundsätzliches. Wenn Sie so wollen, die Parteiprogramme, über die man streitet, innerhalb von Parteien, Parteien untereinander, sind Angebote, die enden am Ende in Kompromisse. Und das will ich auch nochmal betonen, weil Sie über die Demokratie sprachen. machen. Die Demokratie ist Kompromiss. Die Diktatur ist entweder oder. Und der Kompromiss ist eines der anstrengendsten Leistungen, die Menschen vollbringen können. Das sieht man schon in jeder Paarbeziehung. Deswegen, das ist nicht mein Problem gewesen. Mein Problem ist, dass etwas sehr Grundsätzliches passiert ist. Ich habe Herrn Merz vertraut, der zu Recht gesagt hat als Partei- und Fraktionsvorsitzender, es darf kein Missverständnis geben mit der AfD. Es gibt jetzt eine Regierung, die keine Mehrheit hat und es soll keine Mehrheitsbeschlüsse geben, wenn dann nur unter den Demokraten. Und er hat an einem Tag dann einen Antrag eingebracht und wusste, dass er von Demokraten und Demokratinnen im Parlament keine Mehrheit hat und hat mindestens missverständlich billigend in Kauf genommen, dass die Stimmen dann doch von der AfD kommen. Und so ist es dann auch gekommen. Und ich halte das für einen grundsätzlichen, und das hat mit der CDU direkt nichts zu tun, das hätte ich bei jeder Partei so empfunden, aber nun ist es die CDU gewesen. Es ist etwas Grundsätzliches, dass wir gerade in der Zeit, über die wir ja gerade gesprochen haben, die Missverständlichkeit nicht zulassen, denn sie dient am Ende immer den autoritären Parteien. Und mit meiner Biografie, meine Eltern haben den Holocaust überlebt, dank Oskar Schindler, alle anderen sind von Deutschen ermordet worden, ist jedes Missverständnis, das mit der AfD, denken Sie bitte dran, der Ehrenvorsitzende hat gesagt, Hitler ist ein Vogelschiss der Geschichte, Herr Gauland. Mhm. Frau Weigel spricht von Schuldkult, wenn man sie daran erinnert, dass die Deutschen eine Geschichte dann doch haben mit dem Dritten Reich. Für mich war das von der politischen Kultur ein Tabubruch, den ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Und es ist eine Entscheidung, die man nach innen trifft, die einem nicht leicht fällt, umso mehr man ja eigentlich mit den Inhalten ganz gut leben kann. Aber ich glaube, so wie Herr Merz und auch Herr Linnemann alle jetzt reden, sie mussten es machen, weil es eine Gewissensentscheidung war, dass sie sich nicht zwingen lassen wollten, keinen Antrag zu stellen, nur weil die AfD mitstimmt. So ist es für mich eine Gewissensentscheidung, ein Gegenrecht darzustellen, den ich mir sehr genau überlegt habe und der Öffentlichkeit zu sagen, bei aller Streitigkeit in der Politik und bei all dem, was die Politik teilweise an sehr, sehr schweren Kooperationsfragen hat, eins geht nie, ein Missverständnis mit einer Partei, in der ein Teil der Partei sogar eine Neonazi-Fantasie in sich trägt.
Herr Friedmann, Sie haben vorhin so leidenschaftlich über die Kultur gesprochen und ich möchte Sie dazu nochmal fragen, weil natürlich, wenn wir hier in Berlin schauen, dann, wenn wir über Kultur sprechen, sprechen wir auch über die Kürzung. Und wir haben gehört, heute wurde entschieden, dass die Kürzungen noch fortgesetzt werden, dass es noch weniger Kulturgeld geben wird in den nächsten Jahren. Sie haben sich gegen diesen Sparkurs ausgesprochen. Gleichzeitig ist einfach weniger Geld da. Es muss gespart werden. Wie kann das gut gehen? Kann gespart werden, ohne dass es der Kultur wehtut, oder müssen wir Schmerzen in der Kultur akzeptieren?
Ich glaube, dass gerade in einer Zeit, in der das Autoritäre, das ja die Kultur auch zerstört, wenn autoritäre Parteien an die Macht kommen, siehe Ungarn, siehe aber auch jetzt wieder Amerika, dann gibt es drei Grundpfeiler, die zerstört werden. Der Rechtsstaat, die Presse- und Meinungsfreiheit und die Kultur. Die Kultur ist der Sauerstoff einer modernen Gesellschaft, denn die Kultur stellt immer etwas in Frage. Das Warum ist der Mittelpunkt der Kultur. Und Künstler und Künstlerinnen arbeiten sich an dem Warum ab. Und für die Macht, vor allem autoritäre Macht, ist die Frage Warum die gefährlichste. Ich habe Verständnis dafür, dass man ökonomisch sich den Realitäten der Zeit anpassen muss. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass von politischen Prioritäten her die Kulturinstitutionen, Theater, Oper, Ballett, all das, was wir an bildender Kunst haben, Museen, die freie Kunst, so wichtig ist wie noch nie für die Stabilisierung der Demokratie. Also es ist eine politische Entscheidung. Man kann bei der Kultur kürzen, man muss aber dort nicht kürzen. Zum Beispiel Hamburg hat den Kulturhaushalt sogar erhöht. Wie weit aber die Kultur gestrichen wird, ich sage es nochmal, ist eine politische Entscheidung. Und Berlin hat sich entschieden, das ist ja nicht nur der Kultursenator, sondern es ist der Regierende, das ist der Finanzsenator, das ist die Koalition, bei der Kultur deutlich zu reduzieren. Ich glaube, dass auch in München, wo das passiert, ich glaube, dass das, wenn man jetzt die gesamtpolitische Landschaft sieht, dies schade ist, denn ich sage es noch einmal, Kultur ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Wenn man ein Buch liest, wenn man ins Kino geht, sie können all diese Kulturplätze und Momente nochmal definieren, wo Menschen mit ihren Emotionen, mit ihren Zweifeln, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen Angebote bekommen, in denen sie sich dann entweder individuell oder kollektiv über diese Fragen nochmal aus einer anderen Perspektive unterhalten können, reflektieren können. Ich halte Kunst heute, gerade heute, als eine der wichtigsten Elemente mit der Bildung für Kinder.
Das sagt der Publizist, Philosoph und Talkmaster Michel Friedmann. Heute Abend ist er wieder mit seiner Reihe Friedmann im Gespräch zu sehen, auf der Bühne dann im Berliner Ensemble. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Herr Friedmann.
Ich danke Ihnen.